Le Journal du Jazz.
Das ist der Podcast auf onlinejazzradio.de. Christian Jost ist mein Gast heute im Podcast, sicherlich einer der gefragtesten und bekanntesten Komponisten in Deutschland dieser Zeit. Seine Opern und Sinfonien gehören inzwischen zum Repertoire europäischer Bühnen und werden weltweit von zahlreichen Top-Orchestern aufgeführt. Aktuell sind erschienen seine neuen Werke, sie heißen Berlin Symphony und Lover Sky Song als Album, und die Berlin Symphony wurde 2015 mit dem Konzerthausorchester in Berlin uraufgeführt. Sie reflektiert den Klang der Hauptstadt, die gleichzeitig Christian Josts Heimatstadt ist. Jetzt ist er hier. Herzlich willkommen, Christian Jost.
Hallo, Nabil.
Frisch zurück aus Österreich. Wir sprechen mit ihm gleich darüber und über die Geheimnisse der Komposition, die Magie des Klangs, und lernen den Menschen Christian Jost hoffentlich etwas näher kennen im Podcast auf onlinejazzradio.de. Am Mikrofon grüßt Nabil Atassi. sagst, ist die Berlin Symphony oder Berlin Sinfonie von Christian Jost. Und eben selbiger Christian Jost ist heute zu Gast. Es freut mich sehr, Christian, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen nochmal in der Sendung. Christian, Stichwort frisch zurück aus Österreich. Du kommst gerade aus Grafeneck. Das ist ja in Niederösterreich. Und für alle, die das nicht kennen, es sei keine Schande. Aber für Freunde der klassischen Musik ist das durchaus ein Begriff, denn es handelt sich um ein Festival in Österreich, das du besucht hast und du bist dort Composer in Residence gewesen. Was ist das Composer in Residence? Wie wird man das?
Man wird dazu berufen, also eingeladen, in diesem Fall von Rudolf Buchbinder, einem ja, sehr berühmten klassischen Pianisten mit legendären Beethoven-Einspielungen der Sonaten, Klavierkonzerte, die er gemacht hat. Eine lebendige Institution quasi in Österreich und der dieses Festival künstlerisch leitet. Grafeneck zählt zu den drei großen Festivals. Neben Salzburg, Bregenz ist es das bedeutendste. Alle großen Orchester von Berliner Philharmoniker und Wiener Philharmoniker, Cleveland Orchestra machen da halt. Ich war über knapp 4 Wochen eingeladen, dort 2 Uraufführungen mitzuerleben von 2 Werken von mir. Einmal eine Fanfare für 10 Blechbläser und einem Werk für Tenor und Orchester, An die Hoffnung heißt es, gesungen von ja dem wohl berühmtesten Heldentenor momentan weltweit, muss man sagen, Klaus-Florian Vogt. Und einem Stück, das auf dem gleichnamigen Lied von Beethoven basiert. Dazu habe ich dann auch noch ein Sinfoniekonzert dirigiert mit dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Da habe ich meine Cocoon-Sinfonie, ein großes Orchesterwerk gemacht. In der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte die komplette Schauspielmusik zu Beethovens Egmont mit Klaus-Maria Brandau als Sprecher. Und dann habe ich noch eine Masterclass gegeben für junge Komponisten in Zusammenarbeit auch mit dem Tonkünstlerorchester. Und am Ende dieser Masterclass bzw. dieses Workshops wurde ein eingereichtes Werk von jungen Komponisten, von 5 jungen Komponisten prämiert. Mit 10.000 Euro war der erste Preis. Und das war unter meiner Jurypräsidentschaft bzw. Vorsitz. Und ja, das war so eine ganz vielseitige, vielschichtige Aufgabe.
Also mit anderen Worten, du hast die Hauptrolle gespielt auf diesem Festival dieses Jahr.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Das würde Valery Gergiev sicherlich anders sehen, der 2 Konzerte da gegeben hat. Ich war in jedem Fall derjenige, der am längsten, wenn man jetzt mal von den Mitarbeitern absieht, vor Ort beim Festival war, ja.
Das ist ja also eine ganz große Ehre, denke ich mal, in dieser Welt der Klassik, dort dann eingeladen zu sein und Composer in Residence. Und dann ist es ja so, du hast ja vergessen zu erwähnen, An die Hoffnung, dein Werk für Tenor und Orchester wurde uraufgeführt in Grafeneck. Wie ist das für dich als Komponist? Du hast ja jetzt in Grafeneck dann auch die Doppelrolle gemacht, sogar die Trippelrolle, aber dein Kerngeschäft ist ja die Doppelrolle als Komponist und als Dirigent. Du dirigierst manchmal sogar deine eigenen Werke, aber das eher selten.
Nein, also in der Regel dirigiere ich sogar meine eigenen Werke, aber immer in Kombination dann meistens mit klassischen Werken.
Und dann hast du da so eine Uraufführung gemacht. Wie ist das für dich als Komponist? Wie fühlt sich das an, so eine Uraufführung? Bist du da aufgeregt? Ist das was Besonderes für dich? Oder hast du da als erfahrener, darf ich alter Hase sagen, vielleicht sogar gar kein Gefühl mehr zu?
Also die Uraufführung, die habe ich nicht selbst dirigiert, sondern die hat Jukka Tassado dirigiert, der Chefdirigent da. Eine Uraufführung, selbst wenn man, ich darf zum Glück sagen, schon sehr viele erlebt hat in seinem Leben, ist immer was ganz Besonderes. Dieses Werk ohnehin, weil es aus meiner persönlichen jüngsten Geschichte ein sehr schwieriges Werk war, das anzugehen, das zu komponieren. Ich habe das auch im Andenken an meine im letzten Jahr verstorbene Frau komponiert. Und das war die erste große Arbeit, die ich in meiner neuen Lebensphase angegangen bin. Und das war sehr, sehr schwer. Ich war auch zwischenzeitlich kurz davor, das alles wieder abzusagen und so. Hab's dann nicht gemacht. Und daher war aber dann diese Uraufführung besonders bewegend für mich. Hab sie dann auch immer so da rumschweben sehen, irgendwie so, also sie war für mich dabei. Dazu kam dann auch noch, dass in der Pause mir etwas passiert ist, was mir wirklich noch nie passiert ist. In all den Jahren, noch jetzt 25 Jahren, in denen ich als Komponist und Dirigent, und also mehr als Komponist unterwegs bin, dass sofort ein Intendant eines meiner absolut liebsten Opernhäuser in Europa auf
in
mich
Stuttgart.
Zukam. Nein.
Ach, schade.
Nein, nicht in Deutschland. Mehr darf ich noch nicht verraten. Wir kannten uns auch persönlich nicht, rein nur vom Namen nach. Mich darauf angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte, für sein Haus eine Oper zu komponieren. Also so spontan wurde ich wirklich noch nie angesprochen, sondern es gab immer eine Vorkommunikation und Anfragen auch über meinen Verlag und so weiter. Aber so direkt unmittelbar nach einer Uraufführung ist das noch nie passiert. Dann so ein Traumhaus für mich, und da ging das alles für mich auf in einer ganz tollen Art und Weise. Und ich weiß auch, dass das meine Frau irgendwie noch geregelt hat, auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber mir kam es so vor.
Du bist dann da so als Komponist, und da wird man da hofiert, und da kommt auch noch einer aus dem Opernhaus dann auf einen zu. Also man könnte sagen, deine Karriere geht steil, aber das muss sie eigentlich gar nicht, denn du bist ja schon relativ weit oben. Wie ist denn das so in der Welt der Klassik? Ist man da denn so ein großer Fisch im kleinen Teich, oder ist der Teich groß? Wie groß ist da die Aufmerksamkeit, die man bekommt? Spielt das überhaupt eine Rolle? Ist das wichtig?
Ja, das wäre jetzt ganz... Ja, würde einfach der Wahrheit nicht entsprechen, wenn ich sagen würde, dass das keine große Rolle spielt, weil das ist in jedem Bereich so. Die Klassikwelt ist, sagen wir mal, wie dann jede Szene, ich sag's mal so, in gewisser Weise dann doch auch überschaubar, ja, auch wenn sie weltweit operiert und unterwegs ist. Es ist dann so, dass natürlich auf so einem Festival die Aufmerksamkeit sehr, sehr hoch ist. Es werden auch nur ausgewiesene Kollegen dann auch eingeladen dazu, dass wird einem jetzt nicht als Anfänger offeriert. Das ist halt so. Finde ich aber auch eigentlich toll, dass es auch Dinge gibt, die man sich erarbeiten muss.
Ich weiß, dass du sehr hofiert wurdest auf dem Fest, und man hat einen Baum gepflanzt auf deinen Namen sozusagen im Park in Grafeneck. Es gibt eine Tafel mit den Composer in Residence, wo du jetzt auch sozusagen deine eigene Tafel hast. Aber kommt das dann vor, dass dann der Chefdirigent, der dann die Sinfonie komponiert hat, der kommt dann vielleicht danach auch mal zu dir und sagt, du Christian, also jetzt mal unter uns, also das war nix, das ist nix, das habe ich jetzt gemacht, aber das hat eigentlich keinen Spaß gemacht. Kommt sowas vor, oder geht man da ganz fein miteinander um in der Welt der Klassik?
Also jetzt so ausgesprochen, das war nix, das ist mir noch nicht passiert. In der Regel halten sich da alle erstmal so ein bisschen zurück, weil jeder so erstmal auch für sich erfühlen und erfahren muss, wie hat das Stück gewirkt, wie hat es funktioniert, wie hat es mit dem Orchester funktioniert und. Ein ganz sehr komplexer Cocktail aus verschiedenen Dingen, die da aufeinander treffen. Man ist dann als Komponist, als ich noch am Anfang stand, habe ich immer gedacht, na, jetzt wäre ganz schön, wenn jetzt irgendjemand mal sagt, dass ihm das Stück gut gefällt oder dass irgendwie, dass das gut funktioniert. Das kam dann nie, und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass meine Aufgabe vielmehr ist, dass ich die Motivation erteilen muss und die Materie irgendwie vermitteln und begreifbar machen muss. So war das eigentlich auch mit Yuka Tassado, dass er so in den ersten Tagen so gar nichts dazu sagte, sondern immer nur nachfragte, ja, also hier würde ich das gerne so machen, oder ist das okay, oder so, oder sie, oder was.
Achso, ihr arbeitet und, dann richtig zusammen.
Ja, ja.
Nicht jeder sitzt richtig in seinem Kämmerlein, der eine hat komponiert, der andere dirigiert, und man hat keine Kommunikation.
Nö, also er dirigiert, und ich saß dann halt auf den Proben immer dabei, und dann haben wir das besprochen. Und auch da hatte ich das mit verschiedenen anderen Dirigenten, die schon nach der ersten Probe dann sagten, boah, toll, geiles Stück und so. Hier war das jetzt erstmal gar nicht so der Fall. Erst dann nach dem Konzert kam er dann und sagte, nein, wirklich ein tolles Stück, und ich glaube, ich mache das in Japan. Und
hat so. Er geiles Stück gesagt?
Nee, das hat er nicht gesagt. Ja, er hat gesagt, das ist ein gutes Werk.
Klassik, wie ist das überhaupt? Also Klassik ist ja kein Pop, also das heißt, ihr steht nicht in der Gala, ihr seid keine Popstars, aber ihr seid sehr, sehr geachtete Kulturpersönlichkeiten, ihr Komponisten, ihr Dirigenten, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Lebt man da so ein bisschen auf dem Elfenbeinturm, oder ist das das wahre Leben? Also ich stelle mir den Klassik-Komponisten von heute, den stelle ich mir vor natürlich als Intellektuellen, der dann da mit seiner riesen Partitur im dunklen Kämmerlein sitzt, draußen scheint die Sonne, trotzdem wird komponiert, weil man lebt das Stück bis zum Schluss.
Ja.
Ist das Leben auf dem Elfenbeinturm, oder ist das gar nicht so?
Also ich kann jetzt gar nicht so für die vielen Verfahrensweisen aller Kollegen sprechen, obwohl die ich kenne, von denen weiß ich das auch, dass das eben nicht so ist, sondern dass man total voll im Leben steht. Man ist natürlich sehr, sehr viel unterwegs. Man lernt wahnsinnig viele Menschen kennen. Man ist also im Grunde genommen viel mehr im Leben als jetzt jemand, der einen 9-to-5-Job hat. Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich habe aber auch wahnsinnig hart dafür gearbeitet.
Das muss man auch. Also wenn die anderen Feierabend haben, dann muss man trotzdem noch weiter komponieren, wenn es notwendig ist. Ne? Also es ist nicht immer nur Reisen und Ernten und Uraufführen.
Nein, überhaupt
und so weiter.
Nicht. Also das ist das Sahnehäubchen obendrauf. Ja. Die Stücke auch, wie ich eingangs schon sagte, jetzt hier auch mit An die Hoffnung, das habe ich mir so richtig rausfringen müssen. Und war sehr, sehr schwer, einmal aus seelischer Sicht, aber auch aus körperlicher Sicht. Ich war wahnsinnig erschöpft und das musste passieren. Ich habe in den letzten knapp 20 Jahren 10 abendfüllende Werke fürs Musiktheater komponiert. Das ist quasi so 1,50 Meter Partitur.
Ist man da leer danach so ein bisschen?
Da ist man völlig leer. Und man hat so viele Stunden sitzend verbracht, kleine Punkte aufs Papier zu malen. Das ist dann ein richtiger Knochenjob. Und dann ist es natürlich dann auch mal schön, wenn man so wie jetzt in Österreich, wenn man dann auch mal so ein bisschen hofiert wird, klar.
Was ja hier fast ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ist, dass eine CD von dir vorliegt, vor seit nicht allzu langer Zeit erschienen auf dem Neue Meister-Label, und zwar die Berlin-Sinfonie und der Lover's Sky Song. Und auch hier spielt deine verstorbene Frau wieder eine Rolle. Wir sprechen da gleich noch mehr drüber. Du hast deine Frau erwähnt und sie ist im letzten Jahr verstorben. Sie war ein wichtiger Teil deines Lebens, auch sicherlich eine Inspirationsquelle. Sie war auch selbst Musikerin, auch eine sehr bekannte Musikerin. Du sprichst von einer neuen Lebensphase und diese neue Lebensphase und die Zäsur, die davor steht, nämlich das Ableben deiner Frau, das wollen wir gleich besprechen und lernen dich noch ein bisschen besser kennen. Nach Part 4, nämlich du hast deine Sinfonie etwas unkonventionell eingeteilt in 4 Teile, so ein bisschen moderne Einteilung, würde ich sagen, kontemporär nenne ich es mal. Und wir hören jetzt aus der Berlin Sinfonie Part 4. Ihr seid bei onlinejazzradio.de. Thank you. Teil 4 der Berlin-Sinfonie oder Berlin-Sinfonie von Christian Jost und der ist hier im Studio. Christian, in Österreich war es schön, aber das müssen wir jetzt hinter uns lassen. Wir müssen mal ein bisschen über deine CD reden, die gerade rausgekommen ist und gerade sehr interessanterweise gesagt, oh, lange nicht mehr gehört. Mhm. Wie ist das? Wird das schnell kalter Kaffee? Das kann doch nicht sein. So ein abendfüllendes Werk, was so viel Arbeit kostet, kann doch nicht so schnell kalter Kaffee sein.
Nein, das ist es auch nicht. Also vor allen Dingen, wenn man es dann oder wenn ich es dann mal wieder höre, dann ist der Kaffee auch wieder mächtig heiß. Ich setze mich jetzt einfach so gut wie nie zu Hause hin und höre mir meine eigenen CDs an. Es ist dann schon ein bisschen so, dass ein Werk ist beendet und dann ist die Frage nach dem nächsten Werk da. Das heißt, was so aus dem eigenen System heraus geschaffen wurde, ist dann draußen und dann muss wieder Platz geschaffen werden für Weiteres und Neues. In dem Falle, wenn ich dann ein Werk von mir dirigieren muss, dann muss ich das wieder reinholen und zurück in mein System führen.
Versetzt man sich dann in so eine Situation, in der man vielleicht schon mal war? Also jetzt, wenn es um die Berlin-Sinfonie geht, dann hast du dich ja wirklich mit deiner Heimatstadt Berlin auseinandergesetzt, mit den Einflüssen, Geräuschen und Eindrücken, die du hast in der Stadt.
Bei dem Stück war das wirklich für mich ganz, ganz wichtig, einfach nochmal einzutauchen in diese Stadt, die ich sehr liebe und in der ich wahnsinnig gerne lebe. Nachdem ich so viel gereist war, eben auch ein Werk über Taipeh gemacht habe, jetzt dann ein Werk über Shanghai mache und Berlin ist so dazwischen gewesen und war ein Stück, dem ich wirklich mal eine klangliche Gestalt, eine symphonisch-klangliche Gestalt über als die Stadt als Metapher verleihen wollte.
Wie münzt man sowas um, also so einen Eindruck? Wenn man jetzt hört, vor allem hier Part 4, was wir gerade gehört haben, dann ist es unruhig, es ist rhythmisch, es hat einen Rhythmus. Gut, alles hat, jede Musik hat irgendwie einen Rhythmus, aber es ist kein Stück, was so ganz ruhig dahin fließt. Also wie münzt man solche Eindrücke? Und du willst dir damit sicherlich sagen, behaupte ich, dass Berlin eine dynamische Stadt ist oder auf dich so wirkt. Mhm. Wie münzt man sowas um in Musik?
Das ist schon so ein bisschen fast die Operation am offenen Herzen. Da reden wir über etwas, was vielleicht noch zu den ganz wenigen unentdeckten Feldern des Menschseins zählt. Wenn man so direkt in den Entstehungsprozess des kreativen Moments hineinblicken möchte. Ich kann das selbst auch nicht so genau sagen, sondern das, was ich glaube, die Aufgabe eines Komponisten ist und worin ich auch seine Begabung sehe, letzten Endes und was auch das ist, was man eigentlich nicht erlernen kann, dass man sein eigenes inneres System so durchlässig macht, dass man für all die feinen, subtilen Dinge, wie Atmosphären, wie Stimmungen, wie Energieverläufe, wie die Luft, die man atmet, wie den Geschmack, den man hat an bestimmten Stellen, wenn man eine Straße überquert oder an einem Haus vorbeigeht, dass man das in der Lage ist, in ein Format zu gießen, das in meinem Fall sich jetzt in Tönen spiegelt oder in Klängen.
Die Berlin-Sinfonie in 4 Teilen liegt sie vor auf der aktuellen CD. Da kann man sich mal ein Bild davon machen, wie Berlin auf dich wirkt als Komponist. Ist das ein Stück, was du jetzt nochmal zur Aufführung bringen wirst oder ist da aktuell nichts geplant?
Doch, ich habe gerade, hat mich ein Dirigent angerufen, dass er das jetzt im nächsten Jahr beim Belgrad Philharmonic programmiert hat. Und so geht das weiter. Ich werde das auch noch ein paar Mal sicherlich machen in Zukunft. Es gibt eine ganze Reihe von Ballettkompanien, die das Werk als Grundlage ihrer Musik wählen möchten. Das geht seinen Weg. In Berlin wird es im nächsten Jahr auch noch mal mit dem Konzertorchester gespielt werden. So wird das Werk hoffentlich seinen weiteren Weg bestreiten.
Außerdem auf der CD ist ja, und das ist ungewöhnlich, deswegen gehe ich davon aus, dass es sich um eine Herzensangelegenheit handelt, denn du hättest ja die Berlin-Sinfonie auch einfach so rausbringen können. Aber du hast den Lover Sky Song noch dazu gemacht, ein zweiteiliges Werk, auch für Orchester, was du komponiert hast. Und wenn man das so auf den ersten Blick sieht und Christian Jost nicht kennt, dann denkt man, ach, das ist irgendwas Abgespacedes aus der Zukunft. Aber darum geht's gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht um eine Zäsur in deinem Leben, nämlich deine Frau, die im letzten Jahr verstorben ist und der du mit diesem Stück, sage ich mal so, eine Hommage erstellt hast. Ist das so gedacht als Hommage oder hast du einfach an sie gedacht beim Komponieren?
Lover's Sky Song ist eine Adaption quasi eines anderen Werkes von mir, was nur Lover heißt und was für Chor und 16 bis 20 Schlagzeuger komponiert wurde, was ein sechsteiliges Werk ist. Und aus dem letzten Teil habe ich diese Instrumentalversion gemacht, die so etwas, ja, Liebespaar-ähnliches hat, wie ich finde. Ich kann es auch nicht so genau erklären, aber es ist, sagen wir mal, im Vergleich zur Berlin-Sinfonie, die einen sehr vogelperspektivischen Blick auf Berlin wirft, so im Panoramaformat, ja, CinemaScope groß und breit, ist der Lavaskaisong eher ein Blick auf eine Zweisamkeit, die eher von Intimität getragen ist und in dem Fall eben auch zu dem Entstehungszeitpunkt, das war letztes Jahr im Oktober, das war noch also vor dem Tod meiner Frau, entstanden ist. Und die Uraufführung hat dann jetzt erst im Mai stattgefunden. Insofern ist das so ein Schwellenstück für mich. Daher ist, sagen wir mal, diese Zweiteiligkeit auch des Werkes mit einem sehr, sehr elegischen, sehr melancholischen Streicher Adagio zu Beginn, das dann in so eine Art Fusion-Jazz-Klassik-Teil mündet, verwandelt. Es ist irgendwie ein merkwürdiges Stück. Ich kann es selbst nicht so genau einordnen. Und ich glaube, das zeigt auch genau den Abschnitt meines Lebens.
Stella Dufexis, habe ich es richtig ausgesprochen?
Stella Dufexis. Dufexis. Ja. Wobei Dufexis ist eigentlich die richtig griechische Aussprache, wenn man da ist. Also aber nur in der Anrede.
Sie war Mezzosopranistin und du hast sie beschrieben als die Quelle deiner Inspiration in den letzten Jahren. Jetzt ist so jemand weg. Niemand verliert gerne seine Frau. Für dich als Komponist, war das eine Zäsur, ein Bruch? Konntest du danach noch schreiben, nicht mehr schreiben? Gab es da eine Phase, wo nichts passiert ist? Oder hat dich das im Gegenteil sogar beflügelt, kompositorisch?
Nee, also das auf keinen Fall. Ich bin dann mit dem Stück Lover, von dem ich eben gesprochen habe, auf Asien-Tournee gegangen, relativ kurz nachdem sie gegangen ist. Und musste das auch, weil diese Tournee war seit fast 3 Jahren geplant. Und ich wollte das auch unbedingt, weil ich hatte damals schon dieses Stück auch für sie komponiert. Und das war klar, dass ich das auch als Dirigent dann einfach in Asien zum Leben erwecken muss. Das war, da hätte ich also... Ich glaube, ich hätte das niemals nicht gemacht. Also das musste einfach sein. Hat mir auch sehr, sehr geholfen in dieser Zeit. Ich hätte nicht komponieren können, aber das aktive Musik machen, auch das am Abend gestalten, auch wenn ich mit Tränen da manchmal auch auf die Bühne gegangen bin, weil das dann wie so ein Tsunami einfach, ja, man ist da doch dann sehr, sehr durchlässig. Wir haben uns auch immer entweder kurz vorm Konzert und dann auch danach, egal wo wir beide jeweils aufgetreten sind, dann auch sofort entweder eine SMS geschrieben oder angerufen, wie war es, und kurz berichtet. Das fiel alles weg jetzt und ist mir sehr, sehr schwer gefallen. War so eine bittere Erfahrung, aber ja, so ist das.
Wie lebst du jetzt? Also hat das dein Leben verändert? Ich denke, die Frage erübrigt sich. Natürlich verändert das Leben, aber wie lebst du jetzt? Allein, zurückgezogen oder im Gegenteil, draußen mit Freunden, mit anderen Leuten? Stürzt du dich in die Arbeit? Wie kommt man da zurecht?
Also ich muss sagen, ich habe oft mein Komponistendasein auch in gewisser Weise verflucht, weil so dieses Muss, kreativ sein zu müssen, dieser innere Drang hat auch etwas sehr Belastendes. Aber in dieser Situation war das meine Rettung. Also dass ich dann, auch wenn es zuerst sehr schwer gefallen ist mit dem Komponieren, aber als ich es dann wieder angefangen habe und nach den ersten Schwierigkeiten dann doch sich so ein Knoten gelöst hat, war das die beste Therapie von allem, muss ich sagen. Ansonsten habe ich das Glück, die besten Freunde der Welt zu haben, die mich auffangen, wo ich zu jeder Tages- und Nachtzeit da sein kann, die auch alle mehr oder weniger in meinem Kiez irgendwie verortet sind, und einfach ganz, ganz, ganz wichtig.
So wie ich dich einschätze, schaust du positiv in die Zukunft. Und da ist ja jetzt einiges steht an. Also wir haben das ja ein bisschen vorweggenommen schon. Shanghai, das Wort ist gefallen. Also du bist noch ein bisschen hier, dann geht's auch nach Shanghai. Dort auf Konzertreise, dann wiederum Uraufführung geplant. Dann hast du ja noch ein Werk zu komponieren für ein großes Opernhaus, über das wir noch nicht sprechen dürfen. Es ist nicht Stuttgart. Und was steht noch an in deinem Leben demnächst? Was hören wir von dir? Also Lavaskaisong und Berlin-Sinfonie ist noch nicht alt, ist noch brandneu, liegt vor, ist auf Neue Meister erschienen. Ja. Kann man sehen, was gibt es noch von dir zu sehen?
Dann habe ich ja im Konzerthaus auch meine heißgeliebte Reihe Zweimal hören, die ich moderiere und gestalte. Das heißt, wir spielen ein Werk zu Beginn, meistens Kammermusik, so zwischen 15 und 25 Minuten. Dann spreche ich mit den Musikern darüber und am Ende wird es nochmal gespielt. Das ist eine Veranstaltung im Konzerthaus, die 5-mal pro Saison mit mir stattfindet. Eine weitere große Uraufführung wird dann, wie gesagt, in Shanghai im Mai stattfinden, die ich bis dahin noch schreiben muss. Eine Shanghai-Symphonie oder ein...
Hast du denn da so ein Grundvertrauen, dass du das wirklich schaffst dann auch, so bis dahin dann einmal eben ein Werk über Shanghai zu schreiben? Was denn, wenn da nichts rauskommt? Was machst du denn dann?
Ja, dann habe ich ein Problem.
Meine Damen und Herren, auch Komponisten sind Menschen und bekommen dann eventuell Probleme. Das freut mich, dass du das zugibst. Okay, also im Mai steht das an und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier warst. Das sehe ich schon. Es gibt Notwendigkeit, dass wir uns wiedersehen.
Würde mich freuen.
Christian Joost, es hat mich sehr gefreut, dich hier im Studio zu haben. Herzlichen Dank fürs Kommen und alles, alles Gute für die Zukunft. Ich mache mir allerdings wenig Sorgen.
Vielen Dank und sehr, sehr gerne bin ich hier gewesen.
Das war onlinejazzradio.de, der Podcast. Zu Gast war Christian Joost und zum Abschluss hören wir von der immer noch aktuellen CD Berlin Sinfonie und Lover Sky Song den Lover Sky Song, den ersten Teil davon. Am Mikrofon sagt auf Wiederhören Nabil Atassi.